Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer Doppelstunde zu Pilzen. Pilzen in der Umwelt, das ist unser Thema. Ich habe Ihnen 2 Stunden vorbereitet mit verschiedenen Aspekten, die in diesem Zusammenhang wichtig sind. In der ersten Stunde konzentrieren wir uns auf Pilze im Boden. Ja, Sie wissen wahrscheinlich als Umweltwissenschaftler, dass der Boden die Grundlage ist für sehr viele verschiedene Prozesse. Und da spielen Pilze eine große Rolle. Bevor wir uns auf Pilze konzentrieren, kurz ein Blick auf weitere Organismengruppen, und zwar Mikroorganismen. Uns allen bekannt sind Pflanzen und Tiere als wichtige Teile von Ökosystemen. Und dabei vergessen wir schnell, dass es neben diesen Makroorganismen auch viele Mikroorganismen gibt. Nicht nur Pilze, mikroskopisch kleine Pilze, sondern auch, wie Sie hier in den Abbildungen sehen, Viren, Bakterien, Algen, Protozoen und daneben noch viele kleine andere Gruppen von mehr oder weniger große Gruppen, teilweise auch von Mikroorganismen, die den verschiedensten Verwandtschaftsgruppen angehören. Wir konzentrieren uns heute auf die Pilze. Sie sehen rechts unten ein Bild von einem Pilz. Jetzt nicht unbedingt ein Pilz, wie Sie ihn sich vielleicht vorstellen. Es ist eine lichtmikroskopische Aufnahme von einem Mikropilz, von einem Schimmelpilz mit dem Mikroskop gesehen. Pilze sind eukaryontische Organismen. Heterotroph, das bedeutet, sie können nicht wie die Pflanzen allein mit Sonnenlicht Energie herstellen, sondern sie müssen ihre Nährstoffe aus ihrer Umwelt bekommen. Meist sind Pilze unbeweglich, das unterscheidet die Pilze von den Tieren. Tiere sind ja wie die Pilze heterotroph, im Unterschied zu den Pflanzen, aber Pilze sind sessil, deshalb hat man die Pilze in der Vergangenheit auch häufig zu den Pflanzen gestellt. Auch traditionsbedingt gehört meine Arbeitsgruppe zur Botanik. Aber wir wissen inzwischen, Pilze sind auf keinen Fall Pflanzen. Sie sind sogar näher verwandt mit Tieren als mit Pflanzen. Pilze sind also eine eigenständige Gruppe, das sei an dieser Stelle festgehalten. Circa 100.000 verschiedene Pilzarten sind bekannt. Wir schätzen jedoch, dass die Anzahl der vorhandenen Pilzarten 1,5 Millionen beträgt. Das ist eine sehr große Zahl. Sie übertrifft bei weitem die Anzahl der Pflanzen, die wir kennen, ist aber noch geringer als die Schätzungen, die wir haben für die Artenvielfalt der Insekten. Also Insekten sind wirklich die diverseste Gruppe von Organismen, die wir haben in unserem Ökosystem. Und an zweiter Stelle kommen dann, wenn man jetzt Bakterien mal beiseite lässt, die Pilze. Wir unterscheiden sogenannte echte Pilze von unechten Pilzen. Die echten Pilze heißen mit wissenschaftlichem Namen Fungi und bilden eine große, die wichtigste Verwandtschaftsgruppe der Pilze. Daneben gibt es auch noch kleinere Gruppen von Pilzen, die nicht zu dieser Verwandtschaft gehören und deshalb halt als nicht echte Pilze bezeichnet werden. Jetzt haben wir hier eine Frage.
Ja. Sie haben eben gesagt, dass Pilze eine eigenständige Gruppe sind. In welchem System sind Pilze eine eigenständige Gruppe?
Also die Pilze sind eine eigenständige Gruppe insofern, als sie ein eigenes Reich darstellen. Also wenn man in diesen Kategorien arbeiten will, haben wir ein Reich der Tiere, ein Reich der Pflanzen, ein Reich der Pilze. Ja, also auf Reichebene. Das ist die höchste Kategorie, die wir haben in der Systematik. Die Pilze vermehren sich sexuell oder asexuell. Das wird noch von Bedeutung sein, wenn wir dann von den Schimmelpilzen sprechen, denn das sind asexuell lebende Pilze. Wenn Pilze sich entwickeln und vermehren, bilden sie überwiegend Hyphen, aber es gibt auch Hefepilze. Die zeige ich Ihnen gleich im Anschluss. Hyphenpilze können dann auch Fruchtkörper bilden und damit sind wir auch endlich bei den richtigen Pilzen, so wie Sie die wahrscheinlich kennen. Damit sind wir auch beim Champignon auf der Pizza, beim Fliegenpilz. Das sind Fruchtkörper von manchen Pilzarten. Wichtig ist für Sie als Biologe, dass Sie verstehen, dass nicht alle Pilze Fruchtkörper bilden. Es gibt viele Pilze, die bleiben ihr Leben lang mikroskopisch klein und treten daher kaum in Erscheinung. Manche Pilze bilden Fruchtkörper, das können Ständerpilze sein, wie eben hier dieser Fliegenpilz im Bild, oder auch Schlauchpilze, links unten ist ein Beispiel von einer Lorchel. Diese Fruchtkörper dienen der Produktion von Sporen für die Vermehrung und Ausbreitung. Und die Fruchtkörper werden gebildet aus sogenannten Hyphen. Hyphen, das sind mikroskopisch feine Zellfäden, die sich für die Fruchtkörperbildung zusammenlegen, also miteinander so verzwirren und ein dichtes Gewebe bilden, das dann halt das Fleisch von so einem Fruchtkörper ausmacht. Diese Hyphen, mikroskopisch kleine Zellfäden, können auch ohne Fruchtkörperbildung gefunden werden. Und zwar nennt man das dann halt Hyphen, wenn es viele zusammen sind, Myzel. Und in Hyphen- oder Myzelform können sich die Mikropilze eben auch vermehren, indem sie die Sporen bilden. Das haben wir rechts im Bild. Da ist oben zu sehen auf einem Nährmedium in einer Petrischale ein Schimmelpilz. Wir sehen solche eine weiße Watte, das sind die Hyphen. Und an der Oberfläche gibt es dann dunkel Sporenbildung. Das ist eben der klassische Fall von einem Schimmelpilz. Wenn man so einen Pilz mit dem Mikroskop anschaut, findet man die Hyphen und dazu die sporenbildenden Strukturen, die zahlreiche Sporen bilden. In diesem Fall sind es kugelförmige kleine Zellen, die sich dann ablösen. Diese Zellen lösen sich ab, werden vom Wind dann ganz überwiegend ausgebreitet, fliegen überall in der Luft herum und sind damit natürlich auch wichtiger Bestandteil unserer Umwelt. Sie haben die beiden Titel gesehen, Makropilze und Mikropilze. Das kann man so grob benutzen, diese beiden Gruppen. Die Namen an sich sind aber einigermaßen problematisch, wenn man dann an die Grenze zwischen den beiden kommt. Es gibt eine Definition, die lautet, ein Makropilz hat einen Fruchtkörper, der größer ist als 3 mm im Durchmesser. Wenn man dann einen Pilz hat mit genau 3 mm oder plus minus 0,1, dann weiß man natürlich nicht, ist das ein Mikro- oder ein Makropilz. Und wir merken, dass diese beiden Gruppen sehr künstlich sind und helfen halt bei der Orientierung, aber wissenschaftlich nicht wirklich relevant sind. Hyphenpilze, das sind die Pilze, die sich durch Hyphen im Substrat ausbreiten und dann Sporen bilden zur Vermehrung. Wenn die Sporen asexuell sind, dann sprechen wir von Konidien. Das ist ein Fachbegriff, der häufig auftaucht in diesem Zusammenhang. Also Konidie ist eine Spore, die asexuell entsteht. Vielleicht auch kurz noch die Definition von asexuell bzw. sexuell. Wir sprechen von sexueller Entwicklung, wenn sich die Kernphase wechselt. Wenn also ein Organismus zuerst haploid ist und dann diploid oder umgekehrt, da gibt es verschiedene sexuelle Prozesse. Und die laufen aber gerade nicht ab, wenn Konidien gebildet werden. Da teilen sich nur die Kerne mitotisch, ohne dass sich die Kernphase ändert. Wenn ein Pilz als Hefepilz wächst, dann beobachten wir keine Fäden von Zellen, sondern einzelne kugelförmige Pilzzellen, die Knospen. Knospen heißt, die Wand stülpt sich aus. Es gibt so eine kleine Tochterzelle zuerst und die schwillt an. Letztlich wird sie sich von der Mutterzelle trennen und dann auch selber weiter knospen. Dadurch vermehren sich solche Pilze und bilden dann letztlich so schleimige Kulturen, wie Sie es oben rechts im Bild sehen. Sie kennen das aus dem Supermarkt, die Bäckerhefe. Das ist nichts anderes als eine enorme Menge von kugelförmigen kleinen Zellen, die sich durch Knospung vermehren. In der Natur finden wir die Hyphen der Pilze im Substrat. Und zwar, wenn man sie dann makroskopisch in großer Anzahl entdeckt, und auch erkennen kann, dann sprechen wir von Myzel. Ausgehend von diesem Myzel bilden die Pilze dann Fruchtkörper für die Sporenbildung. Auf diesem Bild ist er auch dabei. Ich hoffe, Sie haben ihn entdeckt. Das ist also ein kleiner Schirmpilz direkt auf dem Substrat. Häufig, wenn wir in den Wald gehen, sehen wir nur den Fruchtkörper. Diese Hyphen, das Geflecht von Pilzzellen im Substrat, ist dann verborgen in der Erde unter der Laubschicht, sodass wir es kaum sehen. Es ist im Gelände dann häufig auch gar nicht so leicht zu sagen, welches Hyphengeflecht, also welches Myzel zu welchem Fruchtkörper gehört. Also das im Prinzip gehört zum Organismus dazu, aber in der Natur ökologisch gesehen sind das zwei verschiedene Entwicklungsphasen. Die Hyphen sind zur Ernährung da, der Fruchtkörper für die Sporenbildung, die Ausbreitung und Vermehrung. Damit wären wir beim Thema Ernährungsweise. Ich habe schon gesagt, Pilze sind heterotroph grundsätzlich und das bedeutet, dass sie organische Verbindungen brauchen von toten oder lebenden anderen Organismen. Wenn diese Substanzen von toten Organismen stammen, dann ist der Pilz saprotroph. Es gibt auch dafür den Begriff saprophytisch, das heißt dasselbe, bloß vermeide ich diesen Begriff als Mykologin, denn in saprophytisch steckt der Begriff der Pflanze. Und unsere Pilze sind ja keine Pflanzen, deshalb ist es besser, man spricht von saprotroph. Wenn der andere Organismus noch lebt, dann wird der Pilz entweder zu einem Parasit, raubt dem anderen Organismus seine Lebensstoffe, oder er wird zu einem Symbiont, das heißt, der Pilz leistet etwas als Gegenleistung, wenn er mit dem anderen Organismus zusammenlebt. Wir werden verschiedene Beispiele heute kennenlernen für diese Interaktionen, die die Pilze durchführen, um sich zu ernähren. Für die Ernährung selbst muss der Pilz natürlich dann diese Substanzen aufnehmen, und das geschieht im Fall der Pilze durch Absorption. Absorption heißt, dass diese Substanzen durch die Wand der Pilzzellen hindurch müssen, und diese Wand ist aber eigentlich ja sehr dicht, auch durchaus undurchlässig, insbesondere dann natürlich für größere Moleküle. Und daher müssen die Pilze außerhalb ihrer Zellen viele Substanzen erst einmal abbauen. Sie kennen das vielleicht von den Spinnen her, die machen auch eine exogene Vorverdauung von ihrer Beute und saugen dann quasi so das Süppchen aus der Beute heraus, wenn es halt dann schon kleiner zerteilt ist. Ähnlich machen es auch die Pilze, die scheiden erst einmal Enzyme in ihre Umgebung aus. Das sind sogenannte Exoenzyme. Diese Enzyme zersetzen das Material, das kann zum Beispiel Zellulose sein oder Stärke, andere großkettige Verbindungen. Und die Spaltprodukte, die werden dann durch die Wand hindurch aufgenommen. Die passen dann durch die Filamente der verschiedenen Wandbestandteile. Die Wand dieser Pilzhyphen ist speziell aufgebaut, um diese Funktion zu erfüllen. Ihr Hauptbestandteil ist das Chitin. Und dieses Chitin ist gleichzeitig stabil, kann also auch einen hohen Innendruck der Hyphen aushalten, ist aber auch elastisch, denn so eine Hyphe muss sich ja zwischen den Bodengruben hindurchwinden, muss auch mal gewisse Spannung aushalten, wenn im Boden was bewegt wird, dass es nicht sofort reißt. Das alles erfüllt dieses Molekül Chitin. Die Hyphen selber haben dabei eine sehr große Oberfläche, das haben Sie gerade im Bild schon gesehen. Und das ist natürlich von großem Vorteil, wenn man die Nährstoffe aus der Umgebung in dieser Form aufnehmen will. Damit Sie mal eine Idee bekommen, welche Ausmaße so ein Pilzgeflecht im Waldboden ausmachen kann, möchte ich Ihnen ein Beispiel vorstellen von einer Publikation. Dieses Beispiel ist eine Art der Gattung Amylaria, Amylaria bulbosa, und die wurde untersucht in Kanada in einem Waldgebiet. Amylaria bulbosa kennen wir hier eher nicht. Was wir hier kennen von der Gattung ist der Hallimasch. Ist Ihnen vielleicht ein Begriff? Amylaria melea, das ist eine Art derselben Gattung, die sieht ähnlich aus wie die Amylaria bulbosa. Und ähnlich wie diese Art hat Amylaria melea sogenannte Rhizomorphe. Das sind Hyphen, also im Prinzip dann Myzel, zahlreiche Hyphen zusammengepackt zu einem Myzel. Und dieses Myzel ist mit einer schwarzen Deckschicht bedeckt. Dadurch sind die Zellen gut geschützt, und der Pilz hat die Möglichkeit, durch diese schwarzen Stränge das Wasser vor allen Dingen und auch Nährstoffe über lange Distanzen zu transportieren. Solche Rhizomorphen kann man im Wald finden, insbesondere dann auf totem Holz unter der Borke, die so abblättert. Da befinden sich diese Zellstrukturen von Amylaria-Arten. Die sind sehr spezifisch. Wenn man so etwas findet, weiß man gleich, ach, das ist eine Art der Gattung Amylaria. Solche Strukturen hat man also auch in Kanada in diesem Wald gefunden, und die Wissenschaftler haben sich die Frage gestellt, wie viele verschiedene Individuen haben wir eigentlich von diesem Pilz in dem Wald? Wenn man die Frage nach Individuen stellt, bei Pilzen ist das ganz schön schwierig, ne, weil diese Pilzhyphen ja sehr dezentral organisiert sind. Im Prinzip kann man auch jedes Stückchen abreißen und das kann alleine weiter wachsen, wenn es gerade groß genug ist. Insofern war das gar nicht so einfach festzustellen, wo der eine Pilz anfängt und wieder aufhört. Man hat es dann letztlich aber hinbekommen aufgrund molekularer Methoden, und das Ergebnis lautet, dass dieses Myzel mindestens 1500 Jahre alt sein muss, denn es hat 15 Hektar Ausdehnung erreicht mit einer Biomasse von vermutlich mehr als 10 Tonnen. Sowas kann man dann gleich auch in Nature publizieren und man kann es auch ein bisschen grafisch noch spannend machen. Wenn wir also die Myzelmasse in den Fruchtkörper verlagern würden, dann wäre der Pilz riesig groß mit über 10 Tonnen Gewicht. Aber es ist natürlich nicht der Fruchtkörper, den wir jetzt meinen mit den 10 Tonnen, sondern dieses feine Pilzgeflecht, was im Boden verläuft und das tote Holz zersetzt sich davon ernährt, aber teilweise auch zum Parasit wird. Wie hat man das festgestellt, dass ein und dasselbe Individuum so groß ist? Man hat es festgestellt durch die Untersuchung des genetischen Materials. Und zwar gibt es bei den verschiedenen Individuen der Art Amelaria bulbosa sogenannte heterozygotische Lozi. Das sind Gene, die bei jedem Individuum ein bisschen anders sind. Also verschiedene Allele und die Individuen unterscheiden sich in diesen Bereichen und wenn man die dann untersucht, indem man zum Beispiel da die RFLPs oder RAPIDs macht, dann kann man das feststellen, ob man es immer noch mit demselben Individuum zu tun hat oder schon mit einem Nachbarindividuum. So, wir haben also Pilze im Wald als Zersetzer von totem organischem Material. Das betrifft Holz, natürlich auch Blätter, Blütenreste, Stamm, Stängel und Wurzeln. Das alles wird von Pilzen zersetzt und man kann mit gutem Recht sagen, dass die Pilze die wichtigsten Organismen sind im Wald für diese Funktion der Destruenten. Kennen Sie wahrscheinlich schon, ne? Destruenten, das sind die Zersetzer im Ökosystem, sozusagen die Müllabfuhr, die Organismen, die dafür sorgen, dass die organischen Abfälle sich nicht anhäufen, sondern dann in anderer Form wieder in den Zyklus der verschiedenen Organismen einfließen können. Pilze sind sehr vielfältig. Wir haben in einem Wald sehr viele verschiedene Pilze, die um dieses Substrat konkurrieren, neben Bakterien und anderen Lebewesen. Und insofern verwundert es uns nicht, dass es da auch mal Stress gibt, also Nahrungskonkurrenz um dieses tote Material. Und da sind die Pilze sehr erfindungsreich. Die bilden nämlich die verschiedensten Substanzen, unter anderem Antibiotika. Das sind Giftstoffe, durch die die Pilze andere Organismen fernhalten von ihrem Substrat. Die anderen Organismen können andere Pilze sein, wie hier in dieser Kultur, können aber auch Bakterien sein. Und das ist das, was wir nutzen, wenn wir halt Antibiotika als Medikamente einsetzen. Auf dem Bild sehen Sie eine Petrischale mit Nährmedium. Darauf wachsen zwei verschiedene Pilze. Und dieser Pilz mit den grünen kleinen Kolonien, der bildet einen Abwehrstoff, der den schwarzen Pilz zurückdrängt. Das sind sogenannte Hemmhöfe, die dadurch entstehen, dass der Pilz Giftstoffe bildet, die den anderen in die Schranken weisen. Im Boden sind die Pilze zudem wichtig im Zusammenhang mit der Fixierung von Bodenpartikeln. Wir haben viele feine Hyphen, die halt in das Substrat eindringen, um es zu zersetzen. Dabei vernetzen sie diese Bodenkrumen und schützen damit den Boden gegen Erosion. Also das ist eine Ökosystemleistung, die die Pilze bringen, also Fixierung von Bodenpartikeln. Das geschieht zum einen über die Hyphen selbst, die halt in die verschiedenen Bodenkrumen eindringen. Die Pilzhyphen mancher Arten scheiden zudem noch so Schleimstoffe aus, die dann zur Kompaktierung des Bodens, zur Festigung noch zusätzlich beitragen. Diese Fixierung findet im Boden statt, aber man kann sie manchmal auch oberirdisch beobachten. Wenn zum Beispiel Blätter an einem Stock regelrecht kleben, dann liegt das daran, dass ein Pilzgeflecht dieses Blatt und auch dieses Stöckchen durchdrungen hat. Ich war viel in Panama unterwegs und da habe ich einmal sehr eindrücklich erleben können, was es bedeutet, wenn in einem funktionierenden Ökosystem die Pilze natürlich neben den Pflanzenwurzeln und anderen Organismen gegen die Erosion schützen. Und zwar gibt es im Westen Panamas ziemlich steiles Gebirge, bis über 3000 Meter hoch. Und das ist in einem Nationalpark geschützt, bedeckt von Primärwald, vor allen Dingen in den höheren Bereichen. Und wir hatten in der Regenzeit sehr, sehr starke Niederschläge in kürzester Zeit, weshalb es halt Überschwemmungen gab im Tiefland. Und ich bin in dieser Zeit auch hochgegangen in die Berge, um zu schauen, was passiert eigentlich in dem Primärwald, wenn es so stark regnet. Was ich gesehen habe, waren ein paar umgestürzte Bäume, stark angeschwollene Bäche und ja, umgestürzte Vegetation. Aber insgesamt hat der Wald das sehr gut aufgenommen. Diese Wassermassen wie ein Puffer hat er sich vollgesogen. Und was besonders beeindruckt hier in dem Bild, ist die Tatsache, dass trotz der starken Regenfälle das Wasser kristallklar ist. Kristallklar heißt, wir haben wenig Schwebstoffe, das Wasser hat wenig mitgerissen vom Boden. Und das liegt daran, dass der Boden bedeckt ist von Pflanzen, von verschiedenen Pflanzen, die unterschiedlich tief mit ihren Wurzeln eindringen in das Substrat. Dadurch wird das Substrat fixiert und diese Pflanzen haben zudem an ihren Wurzeln Pilzfäden, Pilzfäden auch unabhängig von den Wurzeln, und auch die halten das Erdreich fest. Wenn man etwas weiter unterhalb schaut, dann ist der Wald da gerodet, Felder wurden angelegt und zwar auch an den Steilhängen. Und das sieht man hier schon auf diesem Bild, wenn es da stark drauf regnet, das Wasser reißt alles mit und unterhalb dieser Felder sieht das Wasser dann so aus. Das ist dann schokoladefarben wegen der Humusstoffe, die mitgeschleppt werden. Sand ist natürlich dabei, das Wasser wird wie Schmirgelpapier. Und es erreicht enorme Kraft, natürlich auch durch die Wassermassen. So ein gerodeter Bereich kann natürlich wesentlich weniger Wasser abfangen, da fließt viel mehr oberflächlich ab. Die Flüsse treten über ihre Ufer und richten sehr viel Schaden an. Das passiert übrigens in Panama jedes Jahr. Jedes Jahr durch die Entwaldung schwellen die Flüsse an, reißen die Brücken mit und wir haben ziemlich viel Zerstörung. Wir sind an einer Stelle dann auch näher rangegangen und haben gesehen, wie hoch das Wasser gestiegen war. Hier sieht man Holzreste, das hat das Wasser herangetragen. Und vor uns hinter diesem roten Band ist eine zerstörte Brücke. Sind natürlich trotzdem hin, um zu gucken, und haben halt gesehen, wie auch manche Häuser am Ufer schon gelitten haben unter dieser Springflut. Das hat uns ganz schön beeindruckt, die Kraft des Wassers. Ich denke, in der Theorie kennen Sie solche Themen, aber wenn man es mal wirklich selber erlebt und auch drinsteht in solch einem Regen, dann kriegt man schon ganz schön Respekt vor diesen Naturgewalten. Und umso mehr weiß man dann, wir müssen diese Wälder schützen. Das ist wirklich ungeheuer wichtig und die Bevölkerung hat es im Prinzip auch verstanden, aber die wirtschaftlichen Interessen sprechen natürlich oft dagegen. Wir gehen zurück in unseren heimischen Wald. Auch da haben wir Pilze im Boden mit dieser Abbaufunktion. Und gerade das Zersetzen von Holz kann man natürlich auch oberirdisch beobachten. Ich habe hier ein wichtiges Beispiel im Bild, das ist der Zunderschwamm Fomes fomentarius, der besonders unsere Buchen befällt. Und zwar dann geschwächte und tote Bäume werden von diesem Pilz zersetzt. Wir sehen die Fruchtkörper, also den Bereich, wo der Pilz seine Sporen bildet. Die Hyphen dieses Organismus sind im Holz drin und verursachen da eine sogenannte Weißfäule. Wenn die fortgeschritten ist, kann man das sehr schön im Gelände sehen, was der Pilz bewirkt. Das Holz wird sehr leicht und brüchig. Man kann dann mit bloßen Händen so einen dicken Stamm auseinandernehmen, weil der Pilz mit seinen Hyphen durch die Exoenzyme schon die Holzstoffe und die Zellulose abgebaut hat. Wenn man näher hinschaut, sieht man diese Hyphen auch, wie sie im Holz vernetzt sind, wie sie die Zellen von der Pflanze, die toten, abgestorbenen Zellen besiedelt und die Wände zerkleinert. Nicht alle Pilze sind weißfäule Erreger. Wir haben neben dem Beispiel des Zunderschwamms hier die Fomitopsis pinicola im Bild. Das ist ein Pilz, der bewirkt eine sogenannte Braunfäule. Wie der Name schon sagt, wird das tote Holz durch den Pilzbefall nicht weiß, sondern es wird braun. Und es zerfällt würfelförmig, typischerweise. Ist nicht immer so ganz schön zu sehen, aber hier im Bild haben wir ein typisches Beispiel. Solche Pilze, Braunfäuleerreger, zersetzen die Zellulose vom toten Holz, soweit sie daran kommen. Aber die Holzstoffe, das Lignin, das können solche Pilze nicht zersetzen. Das bleibt also dann übrig und bewirkt auch die dunkle Färbung. Diese Pilze sind sehr wichtig für die Stoffkreisläufe im Ökosystem. Sie führen dann die Abbauprodukte von der Zellulose und im Fall der Weißfäulepilze auch des Lignins wieder zurück in die Stoffkreisläufe. Diese Fähigkeit der Pilze, verschiedenste Stoffe abzubauen, können wir nutzen, und zwar insbesondere im Zusammenhang mit der Bioremediation. Ist Ihnen dieser Begriff schon bekannt? Bioremediation? Remediation heißt, dass ich ein Areal heilen möchte sozusagen. Also wenn ich zum Beispiel ein Gebiet habe, das verseucht ist durch eine Industrie oder durch Erdöl, das ausgetreten ist, dann kann ich versuchen, mit Hilfe von diesen Organismen das Substrat zu säubern. Und ganz konkret kann man zu diesem Thema Informationen finden im Zusammenhang mit Öl-Schwermetallverseuchung, Textilfarbstoffe in Abwässern kann man mit Pilzen entfernen, natürlich nicht unbedingt vollständig, aber die Pilze können dann eine große Hilfestellung geben. Auch Pestizidrückstände können von Pilzen abgebaut werden. Das hängt damit zusammen, dass die Pilze enzymatisch sehr, sehr vielfältig sind und man Pilze findet, die Substanzen abbauen können, die sonst kein anderer Organismus zersetzen kann. Ja?
Die entfernen Pilze Schwermetalle aus Böden?
Also das kann man machen, indem man, also man muss dann halt zum einen die Pilze identifizieren, die Schwermetalle binden können. Da komme ich gleich auch nochmal auf das klassische Beispiel vom Maronenröhrling zurück. Da haben wir das im Zusammenhang mit den radioaktiv belasteten Metallen. Und die Idee ist dann, dass der Pilz das Substrat besiedelt und diese Schwermetalle in seinen Fruchtkörpern anreichert. Wenn man dann die Fruchtkörper entfernt, kann man auf diesem Weg auch die Schwermetalle aus dem Ökosystem entfernen. Diese Strategien, auch der Einsatz von Pilzhyphen zur Reinigung von Erdölverschmutzung, ist ein bisschen Zukunftsmusik. Man darf also durchaus ein bisschen schmunzeln bei diesen Ideen, denn ist natürlich klar, wenn wie hier zum Beispiel im Amazonasbereich großflächig alles verschmutzt ist, ist es natürlich nicht wirklich realistisch zu sagen, jetzt bringe ich meinen Pilz aus und dann habe ich das Areal gesäubert. Ich habe auch mal mit Leuten gesprochen, die da aktiv sind im Amazonas von Ecuador, und die haben nur gelächelt, also weil dieser Ansatz mit dem Austernsaatling da was auszurichten, ist eigentlich unrealistisch. Man bräuchte vor Ort große Laboratorien, um die anzuzüchten, und dann müsste man auch noch sehr viel erforschen und auch züchten regelrecht, damit die Pilze da überhaupt wachsen. Und das ist also noch Zukunftsmusik, aber ich denke, ein großes Potenzial, eben aufgrund dieser speziellen physiologischen Eigenschaften vieler Pilze. Ein Pilz, der besonders in Diskussion ist in diesem Zusammenhang, ist der Austernsaatling. Wir sehen hier, wie er gezüchtet wird auf Strohballen, und wir haben als weißes Geflecht wieder die Pilzhyphen, die das Substrat abbauen. Und jetzt kann man sich vorstellen, mit dieser großen Oberfläche, wenn man durch so einen Strohballen, man könnte ihn ja auch so als Filter wachsen lassen, könnte man Wasser hindurchleiten und so aus dem Wasser Schadstoffe entfernen. Das kann man vielleicht sogar dann nutzen, um bei der Säuberung von Abwässern halt bessere Ergebnisse zu erzielen. Und wir haben jetzt gerade ganz konkret eine Kommilitonin von Ihnen im Arbeitskreis, die zu diesem Thema eine Masterarbeit schreiben möchte. Das wird also sehr experimentell sein. Wir wissen auch noch nicht genau, ob es funktioniert. Aber die Idee ist halt, den Pilz auf dem Substrat, so einen Filter, bilden zu lassen. Und dann leiten wir dadurch Wasser mit verschiedenen Substanzen drin, vielleicht auch dann, also so Xenobiotika oder so. Und dann gucken wir mal, ob die auf der anderen Seite wieder rauskommen oder nicht. Ja? Nee, eigentlich nicht. Nee, die Fäden sind ja fest miteinander verbunden. Einzelne tote Zellen könnten sich ablösen, aber das ist eigentlich kein Thema.
Also es wäre jetzt nicht so, dass vom Pilz selbst dann irgendwelche Stoffe abgegeben werden,
die dann wiederum schädlich sind. Ja, müsste man überprüfen, aber im Prinzip hoffen wir, dass die, vor allen Dingen die Exoenzyme da helfen zu säubern. Ja. Und die Deliquifizierung kann man in diesem Zusammenhang auch nennen. An dieser Stelle geht es auch darum, dass der Pilz durch seine Abbaueigenschaften uns hilft, und zwar im Zusammenhang mit der Papierherstellung, im Zusammenhang mit der Entfernung der Holzstoffe. Bei der Papierherstellung ist ja das Ziel, möglichst weiches, weißes Papier zu bekommen. Das ist insbesondere die Zellulose, die möglichst sauber sein soll. Das Lignin, das diese Zellulose vernetzt, das ist dabei störend. Und man kann das Lignin durch Chemikalien entfernen. Aber das ist sehr belastend für die Umwelt. Und eine ökologischere Alternative ist halt der Einsatz von Pilzen. Von Pilzen, die als Weißfäuleerreger das Lignin abbauen und dadurch diese Kappa-Zahl herabsetzen. Kappa-Zahl ist eine Zahl, die den Restlignin-Anteil im Holz angibt. Und sie haben so eine, die Wirkung von solchen Pilzen durchaus schon in der Hand gehabt, denke ich. Denn bei der Herstellung von Bleistiften, da kann man auch Pilze einsetzen, damit das Holz der Bleistifte weicher ist und die Bleistifte sich leichter anspitzen lassen. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich flächendeckend immer noch eingesetzt wird, aber es ist auch eine Möglichkeit, Pilze zu nutzen zur Holzvorbereitung. Diese Eigenschaft des Abbauens ist natürlich nicht immer willkommen, wenn solche Pilze Bauholz befallen, im Vorfeld oder auch schon in der Konstruktion selber, dann werden solche Pilze natürlich zu einem Problem für uns. An dieser Stelle vielleicht als gefährlichstes Beispiel der Hausschwamm. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, wenn in Altbauten im Keller der Hausschwamm festgestellt wird, dann ist das wirklich, dann bedeutet das, dass man das Haus von Grund auf sanieren muss und sehr viele Unkosten in Kauf nehmen muss. Kommen wir zu einer anderen Gruppe von Pilzen im Boden. Wir hatten bisher die Saprotrophen, also die, die totes organisches Material abbauen. Es gibt aber im Boden auch symbiontische Pilze. Und zwar insbesondere die Mykorrhiza-Pilze sind an dieser Stelle zu nennen, denn die machen im Boden, auch was die Biomasse der Pilze im Boden betrifft, einen großen Anteil aus. Wir haben verschiedene Gruppen von Mykorrhiza-Pilzen. Ich beginne mit Cortinarius, das ist ein Schleierling, den habe ich nämlich im Wald mal gefunden, direkt zusammen mit seinen Mykorrhizen. Wir haben links im Bild den Fruchtkörper. Unterhalb des Fruchtkörpers können Sie als weißes Geflecht das Myzel sehen. Und direkt in dem Erdreich unter der Oberfläche habe ich die Wurzeln von einer Eiche gefunden, die mit diesen Hyphen in Kontakt sind. Sie sehen in der Mitte des Bildes so ein Knäuel aus kurzen Wurzeln der Eiche und die sind eng umschlungen von den Pilzhyphen, die Mykorrhizen bilden mit diesen kurzen, feinen Wurzeln der Pflanze. Mykorrhiza heißt so viel wie Pilzwurzel und es bedeutet, dass der Pilz in ganz engem Kontakt steht mit den Zellen der Pflanze für einen Austausch von Substanzen. So sieht das unter dem Binokular aus, dieser Bereich, wo die feinen Pflanzenwurzeln umgeben sind von den Pilzhyphen. Im Schema haben wir hier in der Mitte die autotrophe Pflanze. Dieser Baum produziert Zucker mit Hilfe des Sonnenlichts, leitet den Zucker unten in seine Wurzeln und da übernimmt der Pilz einen Teil der Zuckerverbindungen, um selbst dann zu wachsen im Boden, unter anderem auch für die Fruchtkörperbildung. Die Pilze können zum Beispiel Röhrlinge sein, die man dann als Maronenpilz, Maronenröhrling oder Steinpilz im Wald findet, aber auch die Trüffel und andere hypogäische Pilze, also Pilze mit unterirdischen Fruchtkörpern, bilden Ektomykorrhizen. Daneben gibt es noch viele andere, aber hier sind jetzt mal gerade diese Beispiele abgebildet. Die Mykorrhizen sind sehr vielfältig, denn verschiedene Pilzarten können mit verschiedenen Bäumen verschiedene Assoziationen bilden. Wir haben hier noch ein anderes Beispiel von einer Fichtenwurzel. Im Hintergrund sind Ektomykorrhizen zu sehen von einer Buche. Sie sehen weiß diese zylindrischen kurzen Wurzeln umgeben von den Pilzzellen. Im Schema haben wir dann sozusagen das Abkommen zwischen Baum und Pilz. Der Baum gibt dem Pilz einen Teil seines Zuckers und der Pilz liefert Verbindungen mit Stickstoff und Phosphor, an die er besonders gut kommt. Daneben liefert der Pilz aber auch Wasser und Mineralien. Im Vergleich, im Größenvergleich, sind die Pilzhyphen ja sehr dünner, sehr viel dünner als die Pflanzenwurzeln. Und deshalb können die Pilzhyphen sehr viel tiefer in den Boden eindringen, sehr viel tiefer in diese kleinen Bodenpartikel eindringen, wo dann eben auch gerade die Stickstoff- und Phosphorverbindungen zu finden sind. Im Bereich der Wurzel geschieht dann der Austausch, und zwar, wenn man genauer dann hinschaut, in einem Wurzelquerschnitt im Bereich der Wurzelrinde. Ich hoffe, Sie haben so ein bisschen eine Idee von der Pflanzenanatomie. Wenn man eine Wurzel quer schneidet, dann hat man in der Mitte den sogenannten Zentralzylinder. Da transportiert die Pflanze Wasser und mit Mineralstoffen von unten nach oben in der Regel und Zucker von oben nach unten, denn der Zucker entsteht ja oben in den Blättern. Und dieser Zentralzylinder, wo der Stofftransport stattfindet, dieser Zentralzylinder ist umgeben von der sogenannten Endodermis. Und die hat einen kasparischen Streifen, das ist ein Band, das den Zellzwischenraum abdichtet. Das ist für unseren Zusammenhang hier gerade wichtig, denn Sie sehen an dem Schema, dass die Pilzhyphen, also diese fädigen Zellbänder, die dringen ein in die Wurzel bis zum kasparischen Streifen, zwischen den Zellen der Pflanze. Das ist wichtig, denn es ist namensgebend für diesen Typ der Mykorrhiza, Ektomykorrhiza. Ekto heißt ja so viel wie außen. Und er bezieht sich darauf, dieser Begriff, dass die Pilzzellen außerhalb der Pflanzenzellen bleiben. Die Pilzzellen sind aber im Gewebe drin, also in dem Rindenparenchym. Und das ist auch notwendig, denn schließlich soll ja dann zwischen diesen Zellen der Austausch stattfinden von den Substanzen. Zudem gibt es dann noch einen sogenannten Hyphenmantel. Das ist ein Geflecht von Pilzzellen um die Wurzel herum. Das sehen Sie hier in der Abbildung dargestellt. Die Pilzzellen wachsen also zwischen den Rindenzellen der Pflanze, bilden dabei ein ganz dichtes Netz. Wenn man das mit einem Lichtmikroskop sieht, kann man es entweder zwischen den einzelnen Zellen sehen, an den Zellgrenzen, oder auch dann flächig, wenn man die entsprechende Ebene fokussiert hat. Nach seinem Entdecker wird dieses Netz Hartigsches Netz genannt. Hartig war ein Forstbotaniker, der das zuerst entdeckt hat. Damals dachte er, es handelte sich um einen Parasit, weil es halt so aussieht, als wenn der Pilz wie ein Parasit eindringt in die Pflanze und sie schädigt. Aber heute wissen wir, dass dieser Pilz für die Pflanze sehr, sehr wichtig ist. Pflanzen, die keine Mykorrhiza haben, können wesentlich schlechter wachsen. Sie haben weniger Wasser, weniger Nährstoffe, wachsen weniger schnell, sind auch anfälliger gegen Krankheiten und anfälliger gegen Trockenheit. Wenn also unsere Wälder so kräftig wachsen, wie wir es gewöhnt sind, dann liegt das daran, dass im Boden die Pilze mithelfen. Und die Mykorrhizen sind auch so häufig, dass dann die Mykologen sagen, man sollte eigentlich besser von Mykorrhizen sprechen und nicht mehr von Wurzeln, weil halt die Pilze so wichtig sind. Ein Beispiel von einem Ektomykorrhiza-Pilz ist der Maronröhrling, und den möchte ich kurz noch thematisieren im Zusammenhang mit der Tschernobyl-Katastrophe. Das war, ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber die Anreicherung von radioaktiven Partikeln in diesen Fruchtkörpern ist immer noch ein Thema. Und das sehen Sie in der Grafik rechts oben. Das sind Messungen vom Becquerel pro Kilogramm Frischmasse von Xerocomus badius, das ist der Maronröhrling. Und Sie sehen, dass die Werte über die Jahre inzwischen abgefallen sind. Aber sie sind insbesondere für das Cäsium-137 immer noch nicht auf Null. Es kommt natürlich auch immer noch darauf an, wo man diese Pilze dann untersucht. In Süddeutschland sind sie stärker belastet als bei uns. Also hier in Hessen kann man diese Pilze inzwischen schon einigermaßen guten Gewissens essen, aber in manchen Bereichen Süddeutschlands und anderen Bereichen Europas, dann sollte man da immer noch vorsichtig sein. Wir haben als Vergleichspilz links in der Abbildung auch grafisch berücksichtigt den Steinpilz, Boletus edulis. Auch bei anderen Pilzen hat man natürlich nachgeschaut, wie ist es da mit der radioaktiven Belastung, und da ist sie wesentlich geringer. Und man fragt sich natürlich, warum? Warum ist es gerade beim Maronröhrling so ein Problem? Das liegt daran, dass beim Maronröhrling in der Huthaut ein Molekül vorhanden ist, das nennt sich Baryon. Und dieses Molekül, das bindet normalerweise das Kalium, kann aber auch das Cäsium binden. Und durch diesen Cäsium-Eintrag, durch das radioaktive Cäsium, ist halt anstelle des Kaliums jetzt das Cäsium gebunden, reichert sich an in der Huthaut und führt damit zu dieser radioaktiven Belastung des Fruchtkörpers. Zurück zum Thema Mykorrhizen. Ektomykorrhizen sind sehr wichtig für Waldbäume, also besonders bei uns, die Fagazeen, Pinazeen, Betulazeen. Das sind alles Familien von Pflanzen, baumförmigen Vertretern mit Ektomykorrhizen. Wenn wir bei den Kräutern nachschauen, finden wir auch Mykorrhizen, aber eine andere Form von Mykorrhizen. Man muss genauer hinschauen, wenn man die sehen will. Vor allem braucht man auch ein gutes Mikroskop und am besten noch ein bisschen was zum Färben. Dann kann man mit etwas Glück diese Strukturen entdecken in den Zellen der Wurzeln. Die Betonung liegt auf in. Vorhin hatten wir die Ektomykorrhiza, die war außerhalb der Zellen. Jetzt haben wir aber eine Form der Mykorrhiza, die dringt in die Zellen hinein. Und damit ist es jetzt keine Ektomykorrhiza, sondern eine Endomykorrhiza. Endo wie innen, das ist der Fall der arbuskulären Mykorrhiza. Arbuskel haben Sie im Titel. Arbuskel bezieht sich auf diese baumförmige Struktur innerhalb der Pflanzenzelle. Auch hier geht es um den Austausch von Zuckern auf der einen Seite, Wasser, Mineralien, Phosphor- und Stickstoffverbindungen auf der anderen Seite. Der Austausch selber findet gerade im Bereich der Arbuskeln statt, wodurch diese starke Verzweigung eine sehr große Oberfläche für den Austausch geschaffen wird. Das Schema dazu sieht aus wie hier im Bild. Wir haben wieder den Querschnitt durch die Wurzel, aber in diesem Fall gibt es keinen Hyphenmantel, auch kein hartigsches Netz, sondern die Pilzzellen können direkt durch die Zellen hindurchwachsen, in die Zellen hinein und bilden da diese Arbuskeln aus. Daneben gibt es auch noch sogenannte Vesikel. In diesen Zellen kann der Pilz Nährstoffe anreichern und der Pilz bildet außerhalb der Wurzel noch sogenannte Dauersporen für den Fall, dass die Wurzel vielleicht abstirbt oder die Witterungsbedingungen schlechter werden. Dann braucht der Pilz solche Sporen für die Überdauerung. Die Pilze, die arbuskuläre Endomykorrhizen bilden, sind jetzt nicht solche, wie ich gerade erwähnt habe, mit leckeren Fruchtkörpern, wie Steinpilz und Maron, sondern es sind mikroskopisch kleine Pilze, die zur Gruppe der Glomeromykota gehören. Diese Pilze werden Sie so mit Fruchtkörpern hier bei uns nie finden. Man muss sie halt im Boden suchen, man kann sie am ehesten nachweisen über diese Dauersporen, die relativ groß werden können. Und wie gesagt, im Bereich der Wurzeln sind die Arbuskeln sehr charakteristisch. Damit sind solche Pilze sehr wichtig für das Funktionieren der Ökosysteme, für das Wachstum der Pflanzen. Der Mensch kann sich das zunutze machen, wenn er das ganze System verstanden hat, nämlich die Tatsache, dass wir einen Dschungel unter unseren Füßen haben. Wenn wir das verstanden haben, können wir solche Pilze einsetzen, zum Beispiel um das Wachstum unserer Nutzpflanzen zu verbessern. Mykorrhizapilze werden schon eingesetzt in Baumschulen. Junge Bäume werden mykorrhiziert, damit sie dann besser anwachsen können. Das war die erste Stunde. Wir machen jetzt eine Pause von ungefähr 15 Minuten und sehen uns dann wieder. Ja, wir machen weiter, schauen nach Pilzen im Ökosystem und wir haben uns bisher auf den Boden konzentriert, dabei natürlich auch schon ein paar oberirdische Aspekte angesprochen, aber oberirdisch passiert natürlich noch viel mehr. Und zwar neben den saprotrophen Pilzen sind oberirdisch natürlich auch Parasiten sehr wichtig. Es gibt natürlich auch Parasiten im Boden. Sie merken, diese Gliederung, die ich benutze, ist nicht wirklich stringent. Wir haben unter den parasitischen Pilzen solche, die Insekten befallen. Insektenparasitische Pilze, das ist eine ganz spannende Gruppe von Pilzen, die teilweise sehr spezifisch einzelne Insekten befallen, die auch dann abtöten und auf dem Insektenkadaver dann ihre Fruchtkörper bilden. Wir haben links oben im Bild zum Beispiel eine Fliege, die ist schon tot. Die Fliege hat sich an einer exponierten Stelle abgesetzt, bevor sie verstarb. Dann hat der Pilz mit seinen Hyphen die Fliege fixiert am Substrat und jetzt bildet der Pilz seine Fruchtkörper. Das sind in diesem Fall zwei Stiftchen mit kleinen Köpfchen dran und darin entstehen die Sporen für die Verbreitung. Darunter sehen Sie eine Ameise, die hat sich in einen Blattnerv verbissen und ist so fixiert, zusätzlich auch dann durch die Pilzhyphen. Und auch da haben wir wieder gestielt einen Pilzfruchtkörper, der Sporen freisetzt. Die Tatsache, dass die Insekten so exponiert versterben, ist wichtig für den Pilz, damit der Wind die Sporen möglichst optimal verbreiten kann. Wenn das Insekt im Boden verstirbt, wie es rechts im Bild geschehen ist, da haben wir einen Engerling, der war im Boden und der Pilz muss dann erst aus dem Boden herauswachsen, und um dann oben die Sporen zu bilden für die Windverbreitung. Da gibt es eine große Vielfalt von verschiedenen Krankheitserregern bzw. dann Todesursachen für die Insekten. Auch Spinnen und andere Tiere können befallen werden. Und diese Pilze sind wichtig im Ökosystem für das natürliche Gleichgewicht. Ich denke, das kennen Sie. Das ist im Prinzip nichts anderes als die Räuber-Beute-Beziehung. Wenn es sehr viele Kaninchen gibt, gibt es sehr viele Füchse. Und wenn dann die Kaninchenpopulation durch die Füchse reduziert wird, dann ist natürlich auch die Anzahl der Füchse wieder geringer. Dasselbe passiert mit Pilzen und Insekten in diesem Fall. Zweimal habe ich im Gelände Wälder besucht, die gerade von einer Insektenplage bzw. Spinnenplage im zweiten Fall betroffen waren. Dieses Bild hier, das habe ich in Yunnan gemacht, in Westchina, Südwestchina. Da habe ich zwischen den toten Blättern am Boden zahlreiche von diesen orangen Stiftchen gefunden. Und wenn man ein bisschen nachgräbt, dann findet man an der Basis von jedem Fruchtkörper eine Wanze, eine tote Wanze. Das war zu diesem Zeitpunkt so, dass man diesen Pilz in dieser Häufigkeit finden konnte, denn offensichtlich hat es vorher eine Wanzenplage gegeben. Der Pilz hat sich enorm vermehren können und hat die Wanzen dann so weit abgetötet, dass wir keine lebenden Individuen mehr gefunden haben in dem Wald an diesem Exkursionstag. Anders ein bisschen war es dann in einem Wald in Mexiko. Da haben wir die Spinnenplage sofort bemerkt. Also da waren überall diese grünen Spinnen. Und dann habe ich halt ein bisschen näher hingeschaut, mir gleich gedacht, da müssten doch allmählich die Pilze auch schon präsent sein. Und tatsächlich habe ich dann auch verpilzte Spinnen gefunden. Rechts im Bild ist also eine tote Spinne zu sehen mit Pilzgeflecht an der Oberfläche. Der Pilz bildet seine Sporen und die Wahrscheinlichkeit, dass eine andere Spinne sich infiziert, ist sehr groß, weil eben so viele Spinnen da sind. Dann werden die Pilze sehr dominant, finden dann nach einer Weile aber keine Opfer mehr, dann wird der Pilz wieder reduziert und damit ist wieder ein Gleichgewicht eingestellt. Wir können uns solche Parasiten zunutze machen, indem wir sie einsetzen im Zusammenhang mit der biologischen Schädlingsbekämpfung. Als Beispiel habe ich hier einen kleinen Käfer, den sehen Sie links auf der Kaffeebeere als kleinen schwarzen Punkt. Neben der Narbe von der Blüte, sehen Sie das, was da so glänzt? Das ist der Kartoffelbohrer. Hier. Der stellt ein großes Problem dar in den Kaffeeplantagen in Lateinamerika, denn er gräbt sich in die Kaffeefrucht hinein und zerstört sie dann. Damit sind die Kaffeebohnen hinüber. Und man kann dieses Insekt bekämpfen, indem man den Pilz fördert, der das Insekt umbringt. Und der Pilz ist auch bekannt, Boveria bassiana. Das ist ein insektenpathogener Pilz, der sehr effizient solche Käfer abtötet. Wir haben daneben zwei Kaffeefrüchte, die rote in der Mitte und dann die waagerecht stehende. Da sieht man so ein weißes Myzel, was herausragt. Das ist schon dieser Pilz, der den Käfer in der Kaffeefrucht befallen hat und den Käfer abgetötet hat. Damit können diese Käfer sich schon nicht mehr vermehren. Und man kann hoffen, dass dadurch die Plage von den Kaffeebohrern eingedämmt wird. Solcher Einsatz von Pilzen für biologische Schädlingsbekämpfung ist nicht ganz einfach, denn es sind natürlich viele Faktoren, die mitwirken, die beeinflussen, ob es funktioniert. Es funktioniert besonders gut in kontrollierten Systemen, zum Beispiel in Gewächshäusern. Da hat man ganz klare Feuchtigkeit, Temperatur kann man womöglich auch regulieren. Und da hat man mit Pilzen für biologische Schädlingsbekämpfung schon sehr gute Ergebnisse erzielt. Im Freiland wird es dann schwieriger. Umgekehrt muss man natürlich auch erwähnen, dass Pilze selbst Nahrungsquelle sind für verschiedene Tiere. Auch das ist ein Aspekt im ökologischen Zusammenhang. Pilze können auch auf Pflanzen parasitieren. Das kann man ähnliche Zusammenhänge feststellen wie für die Insektenparasiten. Es gibt Pilze in verschiedensten Verwandtschaftskreisen, die Pflanzen befallen. An erster Stelle habe ich hier einen Rost abgebildet, der Sporenlager bildet auf den Blättern. Und solche Rostpilze können für uns Menschen ein großes Problem werden, wenn sie unsere Kulturpflanzen befallen. Ganz konkret ist der wohl wichtigste Parasit Puccinia graminis, der unsere Getreidegräser befällt. Das ist der Schwarzrost, der wird zum Winter hin so schwarz. Und in Monokulturen kann der sich natürlich sehr weit ausbreiten und zerstört die Blätter und damit die Kraft der Nutzpflanzen und damit die Ernte. Solche Pilze am natürlichen Standort wirken regulierend auf die Populationen der Pflanzen. Wenn eine Pflanze besonders häufig auftritt, wird sie auch stärker infiziert und dadurch zurückgedrängt. Damit kann man sagen, dass die Parasiten, hier jetzt auf Pflanzen, das gleiche gilt für die Parasiten auf Insekten, dass die Parasiten dazu beitragen, dass ein Ökosystem divers bleibt oder also diverser wird. Dadurch nämlich, dass eben dominante Arten stärker geschädigt werden als nicht dominante Arten. Ein weiteres Beispiel, das für uns sehr relevant ist, für unsere Wälder, ist der echte Mehltau auf der Eiche. Je nach Witterungsverhältnissen kann diese Infektion sehr stark werden. Die Blätter werden von so einem weißen Belag überzogen und sterben frühzeitig ab. Wenn der Befall sehr früh stattfindet, dann können sich die Blätter auch nicht normal entwickeln, werden krüppelig und können ihre Funktion nicht erfüllen. Jetzt im Herbst finden wir auf solchen Blättern kleine schwarze Pünktchen. Ich hoffe, Sie können die erkennen. Das sind Überdauerungsstadien von diesem Pilz für die Überwinterung. Schließlich werden diese Blätter abfallen auf den Boden und der Pilz muss überleben an diesen Blättern, um dann im nächsten Jahr mit dem Wind zum Beispiel wieder oben ins Laubwerk zu gelangen. Andere Pilze, die Pflanzen schädigen, gehören zu den Schimmelpilzen, zu den imperfekten Pilzen. Zum Beispiel hier die Monilia-Fäule, die kennen Sie bestimmt. Die ist in jedem Obstgarten sehr präsent. Spätestens wenn die Äpfel abfallen, dann werden sie so matschig und bekommen helle Pusteln. Dort entwickelt der Pilz seine Sporen für die Vermehrung. Die Schimmelpilze können auch sehr hübsch gestaltet sein. Hier haben wir einen imperfekten Pilz, also einen Schimmelpilz mit kleinen, feinen, schwarzen Stielchen und Sporenköpfchen. Das ist ein Pilz, der befällt die Knospen von Rhododendron. Damit ist es also ein sehr unerwünschter Pilz für Vorgärten, also für Rhododendronsträucher. Man kann diese Knospen dann absammeln, um den Pilz etwas zu reduzieren, aber letztlich sind die Sporen sehr schnell natürlich überall verbreitet und sind sehr schwer zu beseitigen, also unmöglich zu beseitigen. Besonders bei hoher Feuchtigkeit sind die Schimmelpilze sehr aktiv und können bei hoher Luftfeuchtigkeit auch andere Pilze befallen, wie wir hier im Bild sehen. Pilze, also Schimmel, kann auch auf Fruchtkörper von anderen Pilzen wachsen. Schimmelpilze sind ein interessanter Bereich für die Frage, wie Klimaveränderungen oder Wetterveränderungen besser gesagt die Ökosysteme beeinflussen. Denn man kann beobachten, dass wenn es jetzt zum Beispiel im Winter zu warm bleibt, dass dann die Schimmelpilze sehr aktiv bleiben, obwohl sie normalerweise im Winter bei niedrigen Temperaturen ihre Aktivität einstellen würden. Ich habe für diesen Zusammenhang ein paar Bilder herausgesucht, zum Beispiel Ende November 2007. Das war auch so ein zu milder Winter. Da habe ich gesehen, wie Schimmelpilze den Arillus von der Eibe befallen. Das hatte ich vorher nie gesehen. Normalerweise passiert das nicht, weil es kalt genug ist. Aber wenn das Wetter zu warm wird, dann können Schimmelpilze plötzlich Strukturen befallen, also Pflanzenorgane, die normalerweise nicht verschimmeln. Das Gleiche betrifft Tiere, zum Beispiel Spinnen in ihrem Winterquartier. So, Spinnen ziehen sich zurück im Winter in Höhlen, um da zu überwintern. Und die Spinnen können sehr gut niedrige Temperaturen erdulden. Die haben dann so Frostschutzmittel wie Insekten auch, um halt nicht zu erfrieren. Aber wenn es nicht kalt genug ist, dann werden die Pilze zu einem großen Problem und töten dann die Tiere bei der Überwinterung ab. Ich habe dazu eine Studie gefunden, die wurde geschrieben von Hobby-Spinnenfreunden. Also so wie manche Leute Briefmarken sammeln, sammeln andere Leute Spinnen, übrigens auch Pilze, sowas soll es auch geben. Aber jetzt geht es gerade um die Leute, die rausgehen in die Natur, um Spinnen zu beobachten. Die machen das sehr regelmäßig und haben dann über die Jahre Vergleichsdaten. Und die wurden in dieser Arbeit, die ich unten zitiere, zusammengetragen. Und die Spinnenfreunde haben festgestellt, dass in dem Sommer nach dem Winter, der viel zu warm war, die Spinnenpopulation deutlich reduziert war. Man kann jetzt natürlich nicht wirklich wissenschaftlich streng beweisen, dass der warme Winter die Ursache dafür war, aber es ist sehr wahrscheinlich. Das kann man ja auch direkt beobachten, wenn man eine Spinne feucht irgendwo, ja, liegen lässt, dann verschimmelt sie. Das Gleiche konnten wir auch letztes Jahr im Sommer beobachten. Jetzt natürlich nicht im Zusammenhang mit zu feuchtem Winter, aber der Sommer war ja sehr feucht letztes Jahr. Und da ist also sehr viel Getreide auf den Feldern direkt verschimmelt. Hier im Bild sehen Sie so eine Weizenähre, die ist ganz schwarz, befallen von verschiedenen Schimmelpilzen. Damit ist also sind die Pilze sehr schnell dabei, wenn die Umweltbedingungen sich ändern, nutzen die das sehr schnell aus, um möglichst viel Substrat zu besiedeln. Dabei sind die Schimmelpilze sehr schnell und aggressiv, kann man sagen, im Abbau von totem organischem Material. Eine andere Gruppe von Pilzen ist ebenfalls sehr präsent und auf den verschiedensten Substraten dann vorhanden. Aber die Flechten im Gegensatz zu den Schimmelpilzen sind sehr unabhängig vom Substrat. Das muss ich erklären. Was ist eigentlich eine Flechte? Eine Flechte ist ein Organismus bestehend aus einem Pilz und einer Alge. Das kann eine Grünalge sein oder auch ein Cyanobakterium. Und diese Algen oder Cyanobakterien, die können das Sonnenlicht nutzen zur Zuckerherstellung, so wie auch die grünen Pflanzen. Und damit wird der Pilz, wenn er die Alge als Partner hat, damit wird der Pilz unabhängig von organischen Verbindungen im Substrat. Die Pilze, die wir bisher angeschaut haben, die waren immer auf totem Holz oder auf totem Laub, im Boden mit organischem Material oder eben auf den Insekten, auf den lebenden Pflanzen. Jetzt haben wir eine Gruppe von Pilzen, die können einfach irgendwo wachsen. Das kann eine Oberfläche sein von einem Stock, es kann aber auch ein Felsen sein oder auch, das kommt hier genau, der Felsen oder auch einfach auf dem Dach. Ja, dieser Pilz braucht keine organischen Substanzen im Substrat, weil dieser Pilz in seinem Inneren einen photosynthetisch aktiven Partner hat. Und den sieht man, wenn man so eine Flechte mal quer schneidet, dann findet man unter einer Deckschicht, die ist Hyalin, gebildet aus Pilzzellen, unter dieser Deckschicht findet man die Algenzellen. Die sind hier sehr schön grün zu sehen. Diese Algen bilden Zuckerverbindungen mit Hilfe des Sonnenlichts und werden als Gegenleistung geschützt durch den Pilz vor zu starker Sonneneinstrahlung und vor starken Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen. Der Pilz erhält also den Zucker von der Alge für sein Wachstum und bildet die Struktur von der Flechte. Damit haben wir hier ein weiteres Beispiel für eine Symbiose. Vorhin hatten wir schon gesehen, bei der Mykorrhiza lebt der Pilz in Symbiose mit Bäumen oder auch Kräutern im Bereich der Wurzeln. Hier haben wir Pilze in Symbiose mit Algen. Im Prinzip geht es um das Gleiche, um Zucker nämlich. Und auf der anderen Seite Schutz und Wachstum. Flechten sind überall vorhanden in verschiedenen Ökosystemen und sie haben verschiedene Funktionen. Auf der ersten Folie haben Sie gerade schon gelesen, Flechten sind Pionierorganismen. Die können auch wachsen auf frischen Lavaströmen. Wenn irgendwo auf einer Insel da ein Vulkan ausgebrochen ist, dann sind die Flechten unter den ersten Besiedlern dieses neuen Substrats. Im Ökosystem selbst können Flechten aber auch wichtig sein als Wasserspeicher. Vorhin habe ich das Beispiel gezeigt von dem Wald in Panama. Diese Bergnebelwälder, die sind voller Flechten und wenn es so stark regnet, dann schwellen die Flechten an wie kleine Schwämmchen und halten das Wasser fest. Zudem liefern die Flechten natürlich durch ihr Wachstum, durch die Zuckerverbindungen, die entstehen, organisches Material, Zuckerverbindungen, aber auch Stickstoffverbindungen. Sie wissen vielleicht, dass Stickstoff ein Mangelfaktor ist in normalen Ökosystemen. Deshalb düngen wir ja auch mit Stickstoff in unseren Gärten. Und auch im Ökosystem, im natürlichen Ökosystem, sind die Verbindungen mit Stickstoff Mangelware. Ein Pilz braucht ebenfalls Stickstoff für seine Entwicklung. Gerade das Chitin enthält Stickstoff. Und das stammt im Fall der Flechten von den Cyanobakterien, die als Partner genutzt werden. Wenn wir also Flechten haben von einem etwas bläulichen Farbton, dann deutet das häufig darauf hin, dass in dem Pilzgeflecht keine Grünalgen vorhanden sind, sondern Cyanobakterien. Cyanobakterien heißen übrigens auch mit deutschem Namen Blaualgen. Algen sollte man vermeiden als Begriff, denn sind Bakterien, sind nicht verwandt mit Grünalgen oder anderen Algengruppen. Aber die Färbung ist halt wichtig, dass man sich das merkt, dieser Stich ins Blaue. Also Flechten liefern organisches Material inklusive Stickstoffverbindungen. Und auch das kann man untersuchen, das Vorhandensein von den Cyanobakterien. Das sieht man, wenn man so eine Flechte mal quer schneidet. Wir haben in dieser Abbildung oben und unten wieder Schichten von Pilzzellen. Auch solche langgestreckten Hyphen ziehen sich durch den Flechtentalus, nennt man das, diesen Lappen. Und dazwischen haben wir Ketten von Cyanobakterienzellen. Die stammen in der Regel von Nostoc und anderen Arten. Rhizonema ist da auch zu nennen, ganz wichtig. Und was uns jetzt interessiert, ist die Struktur dieses Cyanobakteriums. Das besteht aus kugelförmigen Zellen in Ketten. Und diese Ketten enthalten zwei verschiedene Sorten von Zellen. Das sind die normalen Zellen, sage ich jetzt mal. Das sind Zellen, die sind photosynthetisch aktiv. Und daneben gibt es sogenannte Heterozysten. Das sind Zellen, in denen befindet sich ein Enzym, die Nitrogenase, die in der Lage ist, den Luftstickstoff zu fixieren. Ich habe vorhin erklärt, Stickstoff ist ein Mangelfaktor in unseren Ökosystemen und das ist doch auf den ersten Blick gar nicht so verständlich, denn schließlich haben wir sehr viel Stickstoff als N2 in der Luft. Ja, dann fragt man sich, wieso nehmen die Pflanzen nicht einfach das N2 aus der Luft, wenn ihnen Stickstoff fehlt? Das ist aber nicht so einfach, denn die Bindung ist ja sehr stark im N2 und es sind nur sehr wenige Organismen in der Lage, dieses N2 zu verwandeln in andere Stickstoffverbindungen, das heißt in Ammoniak, Nitrat oder Nitrit und dann eben abgeleitete Aminosäuren und andere Moleküle. Also die Cyanobakterien, die können das mit Hilfe eines Enzyms, das in besonderen Zellen lokalisiert ist, die wir Heterozysten nennen. Diese Zellen haben ein bisschen andere Färbung und auch eine dickere Wand, weil das Enzym sehr empfindlich ist gegen Sauerstoff. Das ist also ein ganz spannendes Thema, wie da die Struktur und die Funktion der verschiedenen Zellen ineinander greifen. Es gibt Flechten, die nutzen beide Partner, sowohl die Grünalgen als auch die Blaualgen, sage ich jetzt schon, also Cyanobakterien. Sie sehen hier in diesem Schnitt, als das Beispiel, der Talus, der flächige Bereich der Flechte, enthält die Grünalge. Und obendrauf gesetzt gibt es kleine Körnchen, die sind hier nur im Schnitt zu sehen, sogenannte Cephalodien, die das Cyanobakterium enthalten. Flechten sind für den Menschen auch durchaus interessant in verschiedenen Zusammenhängen. Man kann manche Flechten essen, aber die sind nicht sonderlich nahrhaft. Ist mehr so Notration, wenn man nichts anderes findet. Man kann Flechten auch zum Färben nutzen von Stoffen. Und es gibt noch so ein paar andere Details, wie man Flechten nutzen kann. Für Sie als Umweltwissenschaftler ist es, denke ich, am interessantesten, die Nutzung zu verstehen der Flechten als Bioindikatoren. Bioindikator heißt, die Flechten reflektieren durch ihr Wachstum, durch ihre Anwesenheit sozusagen, Umweltwerte. Und zwar in diesem Fall Werte der Luftverschmutzung. Ich habe hier eine Tabelle mitgebracht. Da sehen Sie von unten nach oben eine ansteigende Konzentration von Schwefeldioxid. Das ist halt ein Bestandteil der Verschmutzung in unseren Städten. Und wir sehen die verschiedenen Flechten aufgeführt, je nach ihrer Empfindlichkeit. Ganz unten sehen wir die Namen von Flechten, die nur in Reinluftgebieten vorkommen. Allen voran hier die Lungenflechte, die hatte ich auch gerade im Bild. Lobaria pulmonaria, die haben Sie wahrscheinlich noch nie gesehen, weil die bei uns in Deutschland sehr stark zurückgedrängt worden ist durch die Luftverschmutzung. Ich habe sie zweimal gesehen, einmal in Frankreich, in einem ganz abgelegenen Tal in der Auvergne, ein Gebiet, wo sehr wenig Siedlungen sind, wo eben die Flechte solche sehr saubere Luft genießen kann sozusagen. Und dieses Bild stammt aus China, aus Yunnan, wo es ebenfalls sehr abgelegene Wälder gibt, wo dann eben der Dreck unserer Zivilisation nicht hinkommt. Oder nur in ganz, ganz geringen Mengen. Wenn wir heraufgehen in der Liste der verschiedenen Arten, werden sie immer resistenter. Zum Beispiel Hypogymnia physodes, links eine kleine Abbildung dazu. Das ist eine Flechte, die kann man auch hier in der Nähe von Frankfurt finden. Und der resistenteste Organismus, das ist eine Grünalge. Also keine Flechte, sondern nur die Alge selbst. Früher nannte man sie Pleurococcus viridis, heute hat sie noch einen anderen Namen bekommen. Das ist eine Grünalge, die wir auch mitten in der Stadt an den Stämmen beobachten können. Sollten Sie ruhig mal darauf achten, das Bild, was Sie sehen, stammt aus dem Botanischen Garten mitten in Frankfurt. Da ist diese Alge sehr dominant. Im Botanischen Garten gibt es aber auch die eine oder andere Flechte. Das heißt, so ganz verdreckt ist auch das Zentrum von Frankfurt nicht mehr. Da ist ja viel getan worden in den letzten Jahrzehnten. Und die Flechten, die kommen entsprechend wieder zurück in die Stadtgebiete, die nicht mehr so verschmutzt sind. Es gibt leider auf der Welt aber immer noch sehr dreckige Städte und da spricht man dann von Flechtenwüsten, wenn die so dreckig sind, dass keine Flechte mehr zu finden ist. In der Praxis werden diese Indikatororganismen durchaus genutzt. Also ich habe auch Unterlagen von der Stadt, wo erklärt wird, wie man die Flechten beobachten soll, wie man die dann kategorisiert und nutzt für die Einschätzung der Luftverschmutzung. Das wird also wirklich anstelle von oder zusammen mit direkten Messungen genutzt. Und die Flechten haben große Vorteile gegenüber einer direkten Messung. Wir können natürlich auch direkt solche Verschmutzungen messen, aber Sie können sich vorstellen, dass solche Werte sehr stark schwanken, je nachdem, ob man gerade zu Stoßzeiten misst, am Wochentag oder am Wochenende oder auch je nach Höhe und also je nach Witterung. Das alles wird Einfluss haben auf den konkreten Messwert. Wenn ich das Vorhandensein habe einer Flechte, die da ist oder nicht, dann spiegelt die einen Mittelwert wider von der Verschmutzung an dem jeweiligen Ort und ist natürlich auch sehr billig, wenn man einfach nur jemanden braucht, der die Flechte erkennen kann. In diesem Zusammenhang lohnt es sich also wirklich Artkenntnis zu erwerben, zu lernen, wie man die verschiedenen Flechten unterscheidet. Dann hat man gleich ein ganz wichtiges Werkzeug für die Beurteilung von Luftverschmutzung. Das ist praktikabel in unseren Breiten, wo wir die Flechten sehr gut kennen. Wenn man das übertragen möchte auf andere Areale, muss man natürlich erst einmal die Organismen gut kennen und experimentell überprüfen, wie unterschiedlich empfindlich die verschiedenen Arten sind. Kommen wir zum Thema Pilze in der Luft. Ich habe mehrfach erwähnt, dass die Pilze Sporen bilden für ihre Vermehrung und Verbreitung. Und diese Verbreitung, die Ausbreitung, die geschieht in erster Linie durch die Luft, durch Wind. Wind und Wetter streuen diese Sporen in alle Richtungen. Und auf die Art und Weise fallen die Sporen auf verschiedene Substrate und mit etwas Glück auf Substrate, die sie zu ihrer Entwicklung nutzen können. Wenn wir uns dessen bewusst werden wollen, dass wir so viele Sporen in der Luft haben, dann stellen wir ein Nährmedium offen in einen Raum oder aufs Feld, wo auch immer hin, und dann werden die Sporen darauf fallen und sich entwickeln. Das ist das, was Sie auf diesem Bild sehen. Diese Petrischale haben wir mal in einem Labor offen aufgestellt, zwar aber nicht in Deutschland, sonst würden wir jetzt einen Schreck bekommen, sondern in Panama, ein nicht renoviertes Labor, ziemlich feucht und hier entsprechend verschimmelt. Und ja, das war also sehr spannend zu sehen, was da alles in der Luft herumfliegt. Jede kleine Spore, die drauf fällt, also fast alle Sporen, keimen relativ schnell aus und bilden halt dann ihre Kolonien, je nach Art unterschiedlich. Man kann also dann schauen, welche Pilze sind durch Sporen in der Luft vorhanden und in welcher Anzahl. Wenn wir Komposteimer offen stehen lassen, machen wir im Prinzip nichts anderes. Auch das werden Sie schon gemerkt haben, dass da sofort aus der Luft die Sporen präsent sind und das Substrat besiedeln. In der Regel ist das nicht weiter tragisch. Wir haben sowieso immer Sporen in der Luft. Bloß manchmal werden sie natürlich ein bisschen arg dominant, diese Schimmelpilze, insbesondere in Gebäuden, sollte man dann schon vorsichtig werden. Dieses Beispiel stammt aus der Siesmeierstraße, die wir ja jetzt hinter uns gelassen haben. Bei uns im Gebäude hatten wir Gewächshausbereich und da gab es offensichtlich sehr viel Kondenswasser, was dann auch im Keller eingesickert ist und die Wände waren feucht. Da hat sich dann dieser Pilz an der Decke sehr gut entwickelt. Man hat uns gerufen mit der Frage, was sollen wir jetzt machen? Dürfen wir da jetzt noch rein? Müssen wir Atemschutzmasken tragen? Was ist zu tun? Dann haben wir halt uns den Pilz näher angeschaut, bestimmt und festgestellt, dass es sich um den sogenannten Torfschimmel handelt. Chromelosporium fulvum, wissenschaftlich. Und wenn man so einen Namen hat, dann kann man gleich recherchieren, was ist denn zu diesem Pilz bekannt. Und wir haben festgestellt, dass dieser Pilz nicht pathogen ist, also nicht aggressiv. Und ja, Allergien können letztlich sämtliche Sporen auslösen, wenn man sie lang genug und häufig genug eingeatmet hat. Aber gerade dieser Pilz war auch nicht als starkes Allergen bekannt. Insofern konnten wir dann Entwarnung geben und sagen, okay, natürlich, um den zu beseitigen, muss man sehen, dass die Feuchtigkeit, dieses Kondenswasser irgendwie abgefangen wird. Die Decke sollte trockener werden. Dann kann auch der Pilz nicht mehr so stark wachsen. Naja, jetzt sind wir umgezogen und damit ist das Problem auch gelöst. Ja, also das ist der Bereich der Gebäudemykologie, wo man sehr viel mit Schimmelpilzen zu tun hat. Das ist mein Fenster im Schlafzimmer, da wächst Cladosporium, auch das ist nicht weiter problematisch. Aber es gibt da zum Beispiel noch andere schwarze Pilze, Stachybotrys atra zum Beispiel, der ist richtig gefährlich. Also wenn man so einen Pilz dann im Haus hat, dann muss man unbedingt was unternehmen, weil der richtig aggressiv Krankheiten erregt. In den Tropen schimmelt letztlich alles, wenn man es nur ein bisschen stehen lässt, weil da die Luftfeuchtigkeit so hoch ist und die Temperaturen auch. Das ist zum Glück bei uns nicht ganz so schlimm. Das hängt halt immer von den Umweltbedingungen ab. Auch Stoffe können stockfleckig werden aufgrund von Schimmelbefall. Hier haben wir jetzt keine Pilze, die so staubige Sporenmassen bilden, sondern es sind die Hyphen, die das organische Material besiedeln, teilweise auch abbauen und deshalb kann man diese Flecken auch nicht auswaschen. Das ist halt wirklich das Material, diese organischen Fasern, die werden angegriffen von den Pilzen. Wenn wir uns jetzt mal fragen, wie viele und welche Sporen haben wir eigentlich in der Luft? Also erstmal hier noch der Ursprung der Sporen und hier sind die Sporen in der Luft. Dann kann man die natürlich messen. Da gibt es so Geräte, so eine Art Staubsauger, um die Sporen aus der Luft aufzusaugen. Und man kann dann messen, dass ca. 1000 bis 10.000 Sporen pro Kubikmeter Luft in unserer Umgebung vorhanden sind. Ganz grob, das kann natürlich extrem schwanken, je nachdem, wo man nachschaut und zu welchem Zeitpunkt auch. Es gibt tageszeitliche Unterschiede. Man hat gesehen, dass es nachts deutlich stärkere Sporenentwicklung gibt als tagsüber in verschiedenen Ökosystemen. Das ist also ein ziemlich komplexes Thema. Wenn wir das Ganze umrechnen auf die Luftmenge eines Atemzugs, kommen wir auf bis zu 10 Sporen pro Atemzug. Das merken wir gar nicht, ist auch ganz normal. Kein Problem. Wir haben ja ein gutes Immunsystem, das im Bereich der Lunge die Sporen schon klein kriegt. Manche wird man vielleicht auch wieder ausatmen mit der Luft und letztlich gehört das halt dazu. Ja, man kann natürlich auch Pech haben. Es gibt ein paar wenige sehr aggressive Pilze, aber in unseren Breiten eher weniger. Zum Beispiel, wenn Sie in Höhlen gehen und da sind Fledermäuse, dann sollten Sie sehr vorsichtig sein, weil da Histoplasmose-Erreger in der Luft sein können. Das weiß man inzwischen auch und geht halt mit entsprechendem Atemschutz rein. Oder besser gar nicht, wenn es nicht sein muss, auch wenn es Spaß macht. Und ja, andere Bereiche, wo sowas relevant wird, sind natürlich Krypten von alten Kirchen oder auch Pharaonengräber. Das weiß man inzwischen, dass da zum Beispiel Aspergillus flavus sehr gefährlich sein kann. Auch der ist sehr aggressiv und man geht entsprechend mit Atemschutz rein. Ja, die Sporen selber sind sehr vielfältig. Ich hatte sie ja gerade hier schon kurz in den Skizzen. Das können sehr kleine Hyalinezellen sein, auch langgestreckte, mehrzellige. Da gibt es stachelige, warzige, mit Netz ornamentierte. Also alles, was man sich so vorstellen kann. Viele sind auch dunkel gefärbt. Das ist sinnvoll, weil ja manche Sporen auch sehr lang durchaus in höheren Schichten der Luft transportiert werden und dann der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Wenn die Wände dunkel sind, heißt es, da ist Melanin eingelagert und dieses Melanin fängt die UV-Strahlung ab und schützt dadurch die DNA, vor allen Dingen, die in dem Zellkern vorhanden ist. Man kann dann verschiedene Gruppen von Pilzen im Bereich der Luftsporen nachweisen. Die Schlauchpilze, steht halt so in der Literatur, haben Sporen, die sind im Durchschnitt so ein bisschen größer als die der Basidiomyceten, also der Ständerpilze. Das sind aber Mittelwerte. Es gibt in beiden Gruppen sehr extreme Größenunterschiede je nach Art. Warum sind solche Sporen in der Luft für uns relevant? Es gibt entsprechende Literatur inzwischen zu diesem Thema, dem biogenen Bestandteil unseres Aerosols. Also da wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, was alles in der Luft herumfliegt. Das sind natürlich auch anorganische Partikel und Bakterien und ja, verschiedene Bestandteile. Und jetzt geht es halt um den biologischen Anteil, die Pilzsporen. Wenn man die analysiert, kann man darüber etwas lernen, über das Ökosystem, über dem sich die Luft befindet natürlich auch die Änderungen innerhalb des Ökosystems, Änderungen tageszeitlicher Art oder auch über das Jahr. Die Pilzsporen können als Allergieauslöser und Krankheitserreger von Relevanz sein, das habe ich gerade schon erwähnt. Und die Sporen sind natürlich wichtig, wenn es um das Thema Wolkenbildung geht, also Wassertropfenbildung und Eiskristallkondensationspunkte. Zudem ist natürlich je nach Menge der Sporen in der Luft der Einfluss auf den Durchtritt der Strahlung entsprechend relevant. Auch das kann man in diesem Zusammenhang thematisieren. Was mich jetzt als Mykologin noch interessiert hat, waren so ein paar Zahlen zum Thema, wie viele Sporen sind das denn jetzt, die von einem Pilz, sage ich jetzt mal, freigesetzt werden. Ich habe auch Zahlen dazu gefunden, die wirklich sehr beeindruckend sind. Da muss man erstmal die Nullen zählen, um ja, sagen zu können, wie viele Sporen das sind. Hier links bei dem Becherling ist das noch einigermaßen überschaubar mit bis zu 24 Millionen Sporen pro Fruchtkörper. Also der Pilz wächst ja und dann fängt er mit der Sporenbildung an. Das dauert halt bei diesem Pilz vielleicht ein paar, 2, 3 Wochen. Dann ist der Pilz leer sozusagen und vergeht. Es gibt aber andere Fruchtkörper, die sind sehr ausdauernd. Die können mehrere Jahre lang sogar immer wieder Sporen bilden. Da muss man also schauen, welche Bezugsgröße man nimmt. Rechts unten haben wir so einen Baumschwamm, der bildet, was ist das, 10 bis 100 Milliarden Sporen pro Fruchtkörper und Jahr. Und der Rekordhalter ist bei meinen Beispielen hier oben, Ganoderma aplanatum, der sogar 30 Milliarden Sporen pro Tag pro Fruchtkörper bildet. Das sind enorme Zahlen. Das fliegt dann alles in der Luft rum, wird natürlich sehr weit verstreut und dann ist das pro Lufteinheit dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel. Aber es sind schon wirklich beeindruckende Zahlen. Die meisten Sporen werden irgendwo hinfallen, wo da nichts weiter läuft, wo sie kein Substrat finden. Ein paar wenige werden dann oder vielleicht auch mehr in der näheren Umgebung fallen auf das Holz, auf das Substrat, das der Pilz dann auch besiedeln kann, wenn dazu kommt Feuchtigkeit und eine entsprechende Temperatur für die Keimung. Und ja, diese große Anzahl der Sporen zeigt uns auch, dass es für den Pilz wirklich nicht einfach ist, diese Bedingungen anzutreffen. Deshalb ist es notwendig, dass der Pilz solche enormen Mengen von Sporen ausbildet. Wenn es so ein Fruchtkörper eine Spore entwickelt, dann möchte er ja, dass die vom Wind weggeweht wird. Und das ist erst einmal vielleicht gar nicht so einfach, denn zum Beispiel im Fall der Porlinge entstehen die Sporen in den Röhren unterhalb des Fruchtkörpers. Hier, das sind Röhren, die längs angeschnitten sind. Und an der Oberfläche von diesen Röhren, da entstehen die Sporen. Und wenn der Pilz sich nicht weiter drum kümmert, dann würden diese Sporen sich ja in den Röhren ansammeln und dann irgendwann vielleicht runterfallen, vielleicht sogar dann in Klumpen, was für die Verbreitung nicht sehr gut wäre. Gerade die Ständerpilze, rechts die beiden Beispiele, das sind Ständerpilze, die haben deshalb einen besonderen Mechanismus entwickelt, um die Sporen abzuschleudern. Wir haben einen kleinen Stift, das ist das Sterigma. Auf der Spitze von diesem Stift entsteht die Spore und die wird dann abgestoßen von diesem kleinen Stiftchen mit Hilfe eines Wassertropfens, der sich plötzlich an die Oberfläche der Spore legt. Das ist alles im mikroskopischen Bereich, also wenige µ groß sind diese Strukturen. Aber sie bewirken, dass eben die Spore sich gezielt alleine von dem Träger löst und dann im Bereich der Pore in die Mitte des Porus gelangt. Dann kann die Spore herunterfallen und wird unterhalb vom Fruchtkörper vom Wind mitgenommen. Das ist ein Beispiel von einer Strategie, wie ein Pilz erreicht, dass die Spore allein nicht verklumpt vom Wind weggeweht werden kann. Daneben gibt es noch viele andere Mechanismen, die dann in eine mykologische Vorlesung gehören. Zusammenfassend können wir also sagen, dass wir in einem Ökosystem Pilze an den verschiedensten Stellen haben mit verschiedenen Funktionen. Sporen in der Luft, da geht es um Ausbreitung und Vermehrung. Wir haben Pioniere, Erstbesiedler, Parasiten. Wir haben Bildung von organischem Material und Stickstoffverbindungen, Nahrung für Tiere, Mykorrhiza, Fixierung von Material gegen Erosion, Wasserspeicher und natürlich links oben Zersetzung von organischem Material. Einen Begriff habe ich noch nicht erwähnt, das ist der Begriff Endophyten. Wenn man das mal übersetzt, bedeutet das so viel wie in Pflanzen. Da geht es um Pilze, die in den Pflanzen selbst leben. So etwas hat man früher so nicht weiter ernst genommen. Heute wissen wir, dass eigentlich in sämtlichen Pflanzen und auch in den Pilzen Pilze leben, als mikroskopisch kleine Organismen und dass diese Pilze durchaus einen Einfluss haben können auf diesen Wirtsorganismus, indem die Pilze nämlich zum Beispiel Giftstoffe bilden oder der Pflanze helfen, gegen Krankheiten resistenter zu sein oder andere Zusammenhänge. Da gibt es inzwischen einige Forschungsergebnisse, die darauf hinweisen, dass das ein wichtiger Bereich noch ist für die die Ökologie letztlich auch der verschiedenen Organismen. Schließlich noch kurz ein paar Worte zu Pilzen im Wasser. Auch dieses Substrat wird von Pilzen genutzt. Wir haben zum Beispiel die Beobachtung gemacht im Gelände, wenn Früchte ins Wasser fallen, dann werden die so schleimig umgeben von weißem Pilzmaterial. Das sind sogenannte Wasserschimmel, Saprolegnialis, und die gehören zu den Oomycota. Oomycota, das sind nicht echte Pilze. Bisher, die Pilze, die ich erwähnt habe, waren alles echte Pilze. Jetzt haben wir hier mal ein Beispiel von nicht echten Pilzen, die übrigens mit Algen verwandt sind. Und es verwundert uns nicht so sehr, denn schließlich sind wir jetzt hier gerade im Milieu der Algen. Trotzdem sprechen wir hier von Pilzen, weil nämlich diese Wasserschimmelpilze nicht photosynthetisch aktiv sind. Die sind genauso wie alle anderen Pilze angewiesen auf totes oder lebendes organisches Material anderer Organismen. In diesem Fall nutzt der Wasserschimmel diese Früchte, da sind Zuckerverbindungen drin und damit kann der Pilz sich davon gut ernähren. Diese Pilze besiedeln auch Tiere, die ins Wasser fallen, zum Beispiel hier diese tote Fliege. Die haben wir in Teichwasser gelegt und nach wenigen Tagen war die umgeben von diesem Wasserschimmel, der da seine Hyphen und später auch Sporen bildet. Manche Pilze dieser Gruppe sind auch Parasiten, zum Beispiel an Fischen. Das kann für uns relevant werden, zum Beispiel bei der Forellenzucht. Fürs Ökosystem ist diese Gruppe von Pilzen wichtig als Zersetzer von totem organischem Material. Gerade wenn wir an diese Kadaver denken, die dann im Teich schwimmen, die werden von diesen Pilzen abgebaut und damit das Wasser dann gesäubert. Neben den nicht echten Pilzen der Saprolegnialis gibt es auch im Wasser echte Pilze, und zwar dann mit auffällig komplex strukturierten Sporen. Die Sporen, die wir bisher angeschaut haben, waren Sporen für die Windverbreitung. Andere Pilze lassen sich vom Wasser ausbreiten. Und da Wasser ja ganz andere physikalische Eigenschaften hat als Wind, haben sich die Sporen daran angepasst. Und zwar haben sie insbesondere eine wesentlich größere Oberfläche. Diese große Oberfläche erleichtert es, den Sporen vom Wasser weggetragen zu werden, weil das Wasser ja dann große Angriffsfläche hat. Und diese Strukturen dienen dann auch als Anker, denn irgendwann soll die Spore ja auch Fuß fassen, sozusagen an einem Substrat, wo der Pilz dann auswächst und das Substrat besiedelt. Das Substrat von den Pilzen, wie wir sie hier im Bild haben, sind insbesondere dann tote Blätter, die im Wasser schwimmen, oder anderes organisches Material. Damit bin ich am Ende der beiden Vorlesungsstunden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.